Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Letztes Jahr mussten die Gedenkfeiern anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager ausfallen. Und auch dieses Jahr ist kein gemeinsames Erinnern mit Zeitzeugen vor Ort möglich. Darüber spreche ich gleich mit dem Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Außerdem ein Gespräch zum Klimawandel in der Literatur und ein paar Anmerkungen zum föderalen Flickenteppich in der Kultur. Zunächst aber geht es um einen Vorwurf, der vor rund 2 Wochen erhoben wurde. Rassistische Beleidigungen am Schauspiel Düsseldorf, denen Ron Iyamu, der seit 2019 zum Ensemble des Theaters gehört, immer wieder ausgesetzt war. Der Leiter des Düsseldorfer Schauspiels, Wilfried Schulz, verurteilt auf der Website des Hauses diese Angriffe und betont, man werde das nicht dulden. Trotzdem stellt sich die Frage, ob intern nicht früher hätte reagiert werden müssen. In einem offenen Brief an das Theater, die Stadt und das Land fordern nun 22 schwarze Theatermacherinnen eine externe Kommission, um die Vorfälle aufzuklären. Unterzeichnet unter anderem von Natasha R. Kelly, Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin und Theatermacherin. Ich habe Natasha R. Kelly gefragt, warum sie davon ausgeht, dass das Theater nicht genug unternimmt.
Ich denke, dass ich fairerweise sagen muss, dass da einiges geschieht. Ich denke aber, dass es wichtig ist, Expertinnen zu hören, die auch die rassistischen Strukturen untersuchen können. Weil wir wissen ja, dass es im Fall von Ron Iyamu kein Einzelfall ist. Diese Fälle kehren immer wieder an deutschen Theatern. Und da ist es mal angebracht zu schauen, wirklich wie eine Strukturveränderung der Institution aussehen kann.
Nun spielen ja in dieser Debatte 2 Inszenierungen eine Rolle, die sich mit der afrodeutschen Wissenschaftlerin und Poetin Maya Yim beschäftigen und bei denen Sie Regie führen. So wie ich den offenen Brief verstanden habe, werfen Sie der Theaterleitung vor, sich vom Rassismusvorwurf genau damit reinwaschen zu wollen.
Die Möglichkeit besteht durchaus, dass es nachher beide Inszenierungen eine Alibi-Funktion lediglich haben, obwohl es sich ganz klar um Gesellschafts- und Institutionskritik handelt. Und ich glaube, das wäre ein absolut falsches Zeichen, jetzt diese Inszenierungen zu führen, solange die Vorfälle nicht aufgeklärt sind.
Sie schreiben außerdem in Ihrem Brief, ich zitiere, wir sind nicht bereit, auch nur ansatzweise den Verdacht von Rassismus und Sexismus hinzunehmen, noch abzuwarten, bis die internen Prozesse abgeschlossen sind und wir an einem Punkt angelangen, wo unsere kreative Arbeit ohne Einschränkung beginnen kann. Zitat Ende. Ist das aber nicht eigentlich das Prinzip einer Demokratie, genau das zu tun, beide Seiten anzuhören und dann zu schlussfolgern?
Richtig, aber in dieser ganzen Geschichte sind wir erstmal gar nicht wirklich angesprochen worden. Und zwar ist es ja umgekehrt erfolgt, dass ich Gespräche gesucht habe, weil ich natürlich jetzt für 2 Ensemble verantwortlich bin. Und Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht, da möchte ich dran erinnern, das ist das eine. Und das andere ist, dass dadurch unsere künstlerische Freiheit massiv eingeschränkt wird, was eben eine zweite, weitere Verletzung der Menschenrechte ist.
Und deswegen fordern Sie eine freie Bühne. Wie soll die finanziert werden und wie soll die strukturiert sein?
Also von den Strukturen ist es ganz klar, dass es keinen Sinn macht, die Strukturen eines Theaters, wie wir sie bislang kennen, zu wiederholen. Wir stellen uns tatsächlich flache Hierarchien vor. Es gibt keine Spitze in dem Sinne, dass ein Intendant bestimmen kann, welche Regisseure ans Haus kommen, welche Schauspielerinnen eingestellt werden und so weiter und so fort.
Das beschließen dann alle zusammen.
Das beschließen alle zusammen, ganz genau. Es ist also wirklich ein freies, offenes Prinzip.
Haben Sie denn auf den Brief, auf den offenen Brief, eigentlich schon eine Reaktion erhalten seitens des Schauspiels?
Ja, wir haben 2 Antwortschreiben erhalten. Sie sind allerdings nicht als offen gekennzeichnet. Daher möchte ich mir vorenthalten, da zu sagen, was die Antwort ist. Allerdings haben wir Antwort bekommen und das signalisieren wir auch als Gesprächsbereitschaft im Hinblick auf unsere Forderungen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir optimistisch bleiben. Also ich weiß nicht, ob es im Kontext von Rassismus überhaupt irgendetwas Positives gibt. Aber ich glaube schon, dass wir erstmal in den Dialog gehen. Aber da sind wir natürlich realistisch, dass wir nicht von heute auf morgen institutionellen Rassismus beseitigen können werden. Das braucht Jahre, Jahrzehnte. Und das sind Prozesse. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir prozessorientiert an die Sache rangehen und nicht ergebnisorientiert. Und daher ist genau unsere Forderung, dass wir jetzt arbeiten wollen und nicht erst, wenn sie zu einem Entschluss gekommen sind und sich über Jahre, wir wissen nicht, wie lange es dauert, irgendwelche Strukturen verändert sind, dass wir ohne Einschränkungen tatsächlich unsere Kunstfreiheit und Würde auch arbeiten können.
Sagt Natascha A. Kelly zu einem offenen Brief an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Auch dieses Jahr wird das fehlen, Begegnungen mit Zeitzeugen, die anlässlich der Jahrestage in den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen.
Für die Erinnerungskultur sind Orte und persönliche Begegnungen wichtig. Das hat zwei Gründe. Die Orte sind so etwas wie Garanten des Hier ist es gewesen. Und das Zweite ist, dass die persönliche Begegnung im Sinne eines Gesprächs natürlich eine ganz besondere Form der Auseinandersetzung mit Geschichte ist. Denn so wird die Frage nach, was hat das eigentlich mit mir zu tun, besonders deutlich.
Das sagte Axel Drehkor, Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, letztes Jahr im Deutschlandfunk. Es gibt immerhin viele digitale Angebote, um sich über die Befreiung der Konzentrationslager vor 76 Jahren zu informieren. Die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora haben heute ihre Aktivitäten anlässlich der Befreiung am 11. April 1945 vorgestellt. Über Timelines wird zum Beispiel jeder Tag des Jahres 45 bis zum Kriegsende in Europa am 8. Mai dokumentiert. Der Leiter der Stiftung beider Gedenkstätten, Jens Christian Wagner, hat vor der Sendung erklärt, welche Wege man in der digitalen Erinnerungskultur dieses Jahr geht.
Wir haben ein sehr breites Programm aufgestellt. Zum einen mit einem Gedenken am 11. April. Das ist der Tag, an dem die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora befreit wurden. An dem Tag wird es im Deutschen Nationaltheater ein Gedenken geben, ohne Publikum. Es wird aber live übertragen. Ein Gedenken mit Bundespräsident Steinmeier, mit zwei Überlebenden, die dazugeschaltet werden und Reden halten mit Ministerpräsident Ramelow, mit anschließenden Kranzniederlegungen. Wir gehen aber immer davon aus, dass wir Gedenken mit Wissen anreichern müssen, dass unsere Aufgabe es ist, neben der Würdigung der Opfer im Sinne eines kritischen Geschichtsbewusstseins in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Das funktioniert ja digital auch tatsächlich ganz gut. Also wenn man sich das anschaut auf der Website der Stiftung, da kann man zum Beispiel Einblick in historische Dokumente aus dem Lager bekommen.
Richtig, das geht. Wir haben aber für den Jahrestag eine eigene Website gemacht. Es sind dort zum Beispiel auch Interviews abrufbar, die wir in den letzten 6 Monaten mit Überlebenden auf der ganzen Welt geführt haben, über die Frage, wie sie die Befreiung erfahren haben, wie sie die Zeit danach erfahren haben, aber auch über die Frage, wie sie heute über die vergangenen 76 Jahre denken und wie sie denken über die Zukunft unserer Gesellschaft, die ja weltweit sich kennzeichnet durch Angriffe nationalistischer, rassistischer und antisemitischer Art.
Wir haben letztes Jahr mit dem Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen gesprochen und der hat gesagt, weil auch da die Gedenkfeiern natürlich ausfallen mussten, dass die Orte der persönlichen Begegnung fehlen. Was ist das für ein Ausblick auf die Zukunft, weil auch von heute aus gesehen vielleicht noch nicht sicher ist, ob nächstes Jahr die Gedenkfeiern dann tatsächlich wieder so stattfinden können wie vor der Pandemie? Wenn diese Erfahrung fehlt, tatsächlich die physische Erfahrung am Ort, möglicherweise mit Zeitzeugen anlässlich eines Jahrestages, was geht da verloren?
Also die persönlichen Begegnungen mit Überlebenden, die können nicht ersetzt werden. Für die Überlebenden ist das schlimm, es ist auch für uns schlimm, aber für die Überlebenden noch viel schlimmer. Die haben sich dermaßen darauf gefreut, sich wahrscheinlich ein letztes Mal in Buchenwald und in Mittelbau-Dora wiederzusehen. Ich habe gerade noch vor 2-3 Monaten eine sehr rührende E-Mail bekommen von Eva Pushtai-Fahidi, die jetzt digital im Nationaltheater sprechen wird, weil sie aus Ungarn nicht rausreisen kann, die mir schrieb, sie hoffe, dass sie demnächst geimpft ist, um dann so frisch wie nie zuvor mit ihren Kameraden auf dem Appellplatz zu stehen am 11. April. Und das wird nun nicht möglich sein und das werden wir nicht ersetzen können. Und in der Tat ist das auch gewissermaßen ein Ausblick auf die Zukunft. Auch wenn die Corona-Pandemie irgendwann hoffentlich vorbei ist, sind wir dann in einer Zeit, in der es keine Überlebenden der Konzentrationslager mehr gibt. Das stellt tatsächlich große Herausforderungen an uns in den Gedenkstätten, aber auch an die gesamte Gesellschaft, weil eben nicht nur die persönliche Begegnung mit Überlebenden fehlt, sondern weil das Schutzschild auch fehlt, dass die Überlebenden immer über unsere Demokratie, über unsere Erinnerungskultur gespannt haben. Immer dann, wenn es Angriffe gegen die Erinnerungskultur gab, haben die Überlebenden ihre Stimmen erhoben. Und diese Stimmen wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Und das macht mir tatsächlich Sorgen.
Ich möchte noch auf ein anderes Problem zu sprechen kommen, denn die Mitarbeiter der Gedenkstätte Dachau, die haben im Januar beklagt, dass es durch die Schließung an Einnahmen fehle und letztlich auch an einer Wertschätzung seitens der Politik. Wie stellt sich das für Sie dar?
Also an Wertschätzung aus der Politik oder sagen wir besser mal aus den Reihen der demokratischen Politik können wir uns, glaube ich, nicht beklagen. Selbstverständlich haben auch wir mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, so wie der gesamte Kulturbereich. Es sind Einnahmen weggebrochen, auch das ist richtig. Allerdings haben wir zumindest in der Besucherbetreuung auch weniger Ausgaben gehabt, sodass sich das zumindest ansatzweise auch ausgleicht. Viel schlimmer, als dass wir Einnahmeverluste haben, finde ich, dass, und darunter leiden auch tatsächlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bildungsabteilung, dass sie den Kontakt zu den Zehntausenden von Menschen nicht haben, die in Normalzeiten in die Gedenkstätten kommen und bei uns sehr intensiv pädagogisch betreut werden.
Sagt Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora über den Gedenktag anlässlich der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora vor 76 Jahren. Und wenn man letztes Jahr nach dem ersten Lockdown gehofft hatte, dass 2021 wieder alles normal läuft, dann ist man ein Jahr danach eher vorsichtig, wenn es um eine Prognose für 2022 geht. Das gilt auch für die Museen, die ja teilweise noch offen sind. Allerdings ist kaum zu überschauen, für welche Häuser das zutrifft. Denn mittlerweile spielen dafür so viele Faktoren eine Rolle, dass einheitliche Regeln für ein Bundesland oder selbst für eine Stadt nicht existieren. Einerseits ist das für die Museen ein ökonomisches Desaster, andererseits sieht unser Kunstkritiker Carsten Probst hier auch eine Chance.
Wenn, wie in den letzten Monaten, Ausstellungen nahezu ungesehen wieder abgebaut werden, so ist das nach den blanken Zahlen eine Katastrophe. Über Jahre vorbereitete Transporte von Exponaten, manchmal aus aller Welt, Honorare, Versicherungs- und Leihgebühren, alles für die Katz. Traurig liegen die fertig gedruckten Kataloge in den geschlossenen Museumsshops. Die wenigen festangestellten MitarbeiterInnen ziehen sich in ihre Büros zurück und beugen sich traurig über liegen gebliebene Schreibtischarbeit. Für alle anderen, die Saalwachen, die Studierenden, die Führungen anbieten, die Pädagoginnen, die Kinder betreuen, ist es aber, als sei ein Biotop trockengelegt worden, das ihnen bislang das blanke Überleben gesichert hat. Wenn sich, wie bei Corona üblich, ohnehin alles nur noch um Zahlen dreht, dann kann man durchaus Museen auch als Vergnügungsanstalten neben Spielhallen und Bordellen einordnen. Auch diese werden schließlich an ihren Zahlen gemessen. Und so könnten auch bei den Museen in den nächsten Jahren die Gelder zusammengestrichen werden, wenn Landesrechnungshöfe, formal korrekt natürlich, darauf verweisen, während der Corona-Krise hätte eindeutig viel zu wenig Publikum die teuren Ausstellungen gesehen. Dann bliebe den Museen nur noch der Bittgang zu privaten Sponsoren, zum Beispiel bei der Pharmaindustrie, die ja gerade eine besondere Blüte erlebt. Dumm nur, dass die Museen in den letzten Jahren so viel Mühe mit toxischen Sponsoren etwa aus der Pharmaindustrie hatten, wie etwa der Seckler-Familie, die als Großsponsoren internationale Ausstellungshäuser auftrat und zugleich mit suchterzeugenden Beruhigungsmitteln in den USA Geschäfte machte. Eigentlich wollten die Museen ja unabhängiger werden von wirtschaftlichen Interessen. Wenn dann plötzlich, wie Anfang dieses Monats, doch wieder Publikum kommen darf und ein paar Wochen später, wie jetzt gerade, alles wieder geschlossen wird oder manchmal auch nicht geschlossen wird, je nach Bundesland, Kommune, Stadtverwaltung, dann ist das Erwachen aus dem Dornröschenschlaf für die Museen besonders schlimm. Ein gewisses nihilistisches Grundgefühl breitet sich aus. MuseumsdirektorInnen, die sich bislang trotzig gegen die notverordnete Nachbarschaft ihrer Häuser mit dem horizontalen Gewerbe gewehrt haben, schwant plötzlich die resignierte Einsicht, dass die Politik allen gegenteiligen Beteuerungen etwa der Kulturstaatsministerin zum Trotz die systematische Entwertung der Kultur in Notzeiten vielleicht doch genau so gemeint haben könnte. Der Schlaf der Vernunft gebiert eben wahre Ungeheuer. Aber was bedeutet das für die Kunst selbst? Manche behaupten ja, die Bilder spüren es, wenn sie gesehen werden, sie glänzen, wenn sie sich dem Publikum zeigen dürfen und sie verblassen im Depot. Aber im Gegensatz zu den Museen muss man sich um die Kunst nun wirklich keine Sorgen machen. Manchen Werken tut der Zwangsurlaub vom Kulturrummel auch mal ganz gut. Vielleicht entsteht dadurch sogar bessere Kunst.
Pause als Chance. Carsten Probst über die Kunst und ihren Stellenwert in der Pandemie. Der Klimawandel beherrschte wie kaum ein anderes Thema die gesellschaftlichen Debatten. Vor Corona jedenfalls. Mit der sehr konkreten Bedrohung durch ein hochansteckendes Virus trat die etwas diffusere Gefahr durch die Klimaveränderung in den Hintergrund. Dabei ist auch die Pandemie ein Symptom des Anthropozäns, des Zeitalters, in dem der Mensch für die Natur zum bestimmenden Faktor geworden ist. Das Literarische Kolloquium Berlin, kurz LCB, hat sich in seinen Debatten zur Gegenwart mit dem Thema Endzeitstimmung, die Klimadebatte zwischen Apokalyptik und Realismus beschäftigt. Der Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme hat sich dafür mit dem vielschichtigen Verhältnis auseinandergesetzt, das der Mensch zur Natur hat. Ich habe ihn gefragt, ob es in der Kunst überhaupt noch einen Unterschied zwischen Apokalypse und Realismus gibt.
Also Apokalypse ist eine religiöse Deutung der geschichtlichen Prozesse, nämlich in der Weise, dass die Menschen überzeugt davon waren, dass diese hiesige Welt, die irdische Welt, untergehen muss, weil sie so schlecht ist, damit sie neu geboren werden kann. Die Apokalypse ist immer ein Durchgangsstadium zu einem besseren neuen Jerusalem oder einem neuen Paradies, wo wir in einem irdischen Misere leben. Und das ist etwas ganz anderes als die Konfrontation, mit der wir heute beschäftigt sind, wenn wir vom Klimawandel reden. Das wäre das Moment der Umkehr. Nämlich wir können noch etwas tun und das ist nicht die Hoffnung auf ein Untergehen der Welt zum Zwecke ihrer Selbstgeburt, sondern das ist die investierte Hoffnung, dass wir durch unsere jetzigen Tätigkeiten noch eine bremsende, aufhaltende, wendende Funktion haben können gegenüber Prozessen, die wir losgetreten haben und die für viele auch schon unumkehrbar wirken, sodass wir eigentlich nur noch Beobachter sein können des Untergangs, der uns betreffen wird. Das ist keine Apokalypse, sondern das wäre eine Weltkatastrophe. Und die Frage ist, gehen wir auf eine Weltkatastrophe unausweichlich zu oder nicht?
Ich würde gerne nochmal dieses Motiv der Umkehr aufgreifen, weil das doch im Grunde genommen einen ganz massiven Paradigmenwechsel in unserem Kulturverständnis beinhaltet, das ja geprägt ist, zumindest in den letzten, sagen wir, nicht ganz 300 Jahren von einer gewissen Dialektik, dass es Bewegungen gibt und Gegenbewegungen und dass die mit Fortschritt verbunden sind.
Ja, es gibt mehrere Umkehrfiguren. Nicht? Der eine Umkehr ist, wir haben über mehrere Jahrhunderte gedacht, dass die Interventionen und Belastungen, die wir der Erde zumuten, von ihr weggesteckt werden können. Also, dass sie eine den Menschen überstehende Resilienz hat. Das ist das eine, worauf wir gar nicht mehr vertrauen können. Das andere ist, dass wir immer angenommen haben, dass der Fortschritt ein Fortschritt zum Besseren ist, während wir sehen, dass unterdessen die Folgekosten des Fortschrittes größer sind als ihre Gewinne. Wir haben ferner gedacht, dass die Erde unbegrenzt ihre Ressourcen zur Verfügung stellt, also nicht erschöpfbar ist. Unterdessen haben wir gesehen, dass sie nicht nur verletzlich, sondern auch erschöpfbar ist, also dass es natürliche Grenzen gibt. Umkehr heißt, wir müssen mit einer Endlichkeit der Natur, an der Endlichkeit und Erschöpfbarkeit, Vulnerabilität, wie man heute sagt, der Erde gehen. Und wir müssen da eine Umkehr schaffen. Umkehr in der Ökonomie, Umkehr in der Politik und Umkehr auch in unseren Fortschrittsideologien, in denen wir uns unendlich gemütlich gemacht haben.
Aber können wir der Literatur da eine, ich will es mal so technokratisch sagen, Funktion zuweisen?
Das ist ein ganz, ganz kleiner Faktor und sicherlich ein kleinerer Faktor als die Wissenschaften, die Naturwissenschaften in ihrer ganzen Komplexität oder die Politik oder die Ökonomie. Aber die Künste lehren uns etwas, was in der Ökosystemforschung übersehen wird. Und das ist, dass die Natur also die Luft, die Erde, die Pflanzen, die Tiere, die Landschaften, der Ozean, das Wasser, die Quelle und so weiter, ununterbrochen von uns mit Sinn beladen wird, bewertet wird, dass wir sie empfinden, dass es wir etwas bemerken wie die Effekte einer willentlichen oder unwillentlichen Gestaltung der Welt. Und diese Gestaltung der Erde fängt ja schon mit der Agrikultur an und hat heute den ganzen Globus umspannende Dimension erreicht, die auch heißt, dass wir uns fragen müssen, wie soll eigentlich das Gesicht der Erde, die Gestalt, ihre Form aussehen? Welche Landschaften wollen wir? Welche Pflanzen wollen wir oder welche haben ein Recht darauf, von uns wahrgenommen zu werden und damit in Rücksicht genommen zu werden? Und das ist eine ganz wichtige, nämlich ästhetische Frage, die wir unbedingt brauchen, weil es dabei auch um die Betroffenheit von uns selber als empfindenden und bewertenden und erlebenden Subjekten geht, die einen Körper haben, der in diese Natur eingebettet ist und bleibt. Und dass diese Stimme unserer Sinne ein wichtiger Faktor im Hinblick auf die große, einzig wichtige Frage ist, nämlich welche Natur wollen wir in Zukunft haben?
Der Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme über Natur als Projekt in Zeiten des Anthropozäns. Und wie immer zum Schluss die Kulturmeldung, und die hat heute Stefan Koldehoff.
Mit der Schriftstellerin Monique Schwitter hat die Freie Akademie der Künste in Hamburg erstmals eine Frau an ihre Spitze gewählt. Sie bildet gemeinsam mit dem ebenfalls neu gewählten Vizepräsidenten, dem Schauspieler Burkhard Klausner, den neuen Vorstand. Die Neuwahlen waren nötig geworden, nachdem der erst vor einem halben Jahr ins Amt gekommene Präsident Ulrich Schwarz Ende Februar überraschend zurückgetreten war. Der langjährige Lektor beim Frankfurter S. Fischer Verlag, Walter H. Pehle, ist tot. Der Historiker und Philosoph sei im Alter von 80 Jahren in Dreieich gestorben. Das teilte die Stadt Frankfurt am Main mit. Kulturdezernentin Ina Hartwig erinnerte daran, dass Pehle als Gründer, Lektor und Herausgeber der sogenannten Schwarzen Reihe, die Zeit des Nationalsozialismus, einen unschätzbaren Dienst an der Erinnerungskultur der Bundesrepublik geleistet habe. Ihm sei es gelungen, die Aufklärung über die jüngste deutsche Geschichte einem breiten Publikum nahezubringen. Walter Pehle war Honorarprofessor für Zeitgeschichte in Innsbruck und wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt geehrt. Einen Preis der Literaturhäuser gibt es seit 20 Jahren, junge Literaturhäuser auch schon seit längerem. Was noch fehlte, war deren eigener Preis. Bis jetzt jedenfalls, denn ab sofort werden auch die MacherInnen von Büchern für ein junges Publikum ausgezeichnet, für gute Veranstaltungen, auch digital, die Lust aufs Lesen machen. Die drei Nominierten hat heute Nachmittag im DLF Büchermarkt Ines Dettmann vom Jungen Literaturhaus Köln vorgestellt.
Es sind drei Nominierte. Die Franziska Biermann, die sicherlich ganz, ganz viele kennen mit ihrem Jackie Maroney. Dann Finn-Ole Heinrich, der ja in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, vom Bilderbuch mittlerweile bis zu Büchern, die eigentlich so All-Age-Titel sind. Und Ferdinand Lutz, der ja Kindercomics zeichnet, auch im Kinderspiegel mit vertreten ist und sehr interaktive Lesungen mit Live-Musik zusammen mit Dominik Müller macht.
Abstimmen soll nun ausnahmsweise mal nicht eine Jury, das sollen die Leserinnen und Leser selbst tun auf literaturhaus.net. Das Berliner Ensemble will in der Corona-Krise AutorInnen finanziell unterstützen. Das Theater erinnerte daran, dass von der Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen freie Dramatikerinnen und Dramatiker hart getroffen seien. Deshalb werde ein Fonds in Höhe von 100.000 Euro eingerichtet. Das Geld geht, so das Theater, an 10 AutorInnen, darunter Nino Haratischvili, Karin Köhler und Clemens Setz. Sie sollen sich dafür mit dem Thema unsere Natur Fragezeichen auseinandersetzen und die Ideen, die ihnen dazu gekommen sind, im Frühjahr 2022 vorstellen. Eine Stiftung fördert das Projekt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff. Die Diskussion um den Impfstoff AstraZeneca ist ein Thema in den Informationen am Abend mit Sandra Schulz. Außerdem hat die EU-Kommission Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Kultur heute geht damit zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.